Ja.
Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf heute vom barmherzigen Samariter erzählen und werde die Einleitung dazu geben und freue mich dann, wenn ein Bruder danach auch noch das Wort ergreifen möchte. Eine Folie nach vorne. Ah, die Batterie ist schwach. Ich überbrücke mal so lang. Also zu Beginn würde ich den Text mal lesen. Und wenn die Technik das hinbekommt, dann könnt ihr den Text auch sehen. Ah, da. Wunderbar. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwidert Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragt Jesus jetzt den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, ja, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, fordert Jesus ihn auf. Ja, perfekt. Was fällt beim Lesen dieses Textes auf? Klar, es geht um Nächstenliebe, das ist uns allen bewusst. Ich denke, dass auch 99% aller hier Zuhörenden und aller, die zu Hause sind, die Geschichte kennen und auch die Deutung dieser Bibelstelle kennen. Und das hat mich auch im Vorfeld bei meiner erstmal gedanklichen Vorbereitung so ein bisschen ratlos gemacht. Worüber kann ich hier sprechen? Was kann ich noch Lehrreiches aus diesem Text ziehen, was nicht eh jeder schon kennt? Und was kann ich euch, also der Gemeinde, und was kann ich auch mir irgendwo mit auf den Weg geben? Und dann habe ich den Text nochmal gelesen. Und ich habe ihn nochmal gelesen. bis mir dann tatsächlich was aufgefallen ist. Und Jesus erzählt diese Geschichte des barmherzigen Samariters relativ nüchtern, also sehr faktenbasiert. Das kennt man nicht so unbedingt, weil er schon ja auch hier und da emotional werden kann. Aber wir haben hier in der Betrachtung 2 bis 3 Räuber, wir haben einen Überfallenden, einen jüdischen Priester, einen Levit, einen kümmernder Samariter mit, in der Bibel steht Reittier, ich würde das jetzt einfach mal als Esel bezeichnen. Ich tue mir schwer zu glauben, dass damals ein Samariter mit einem weißen Schimmel durch die Gegend gelaufen ist. Ich glaube, das käme nicht so gut. Deswegen in der weiteren Fortführung rede ich von Esel. So, die Handlung haben wir jetzt eben gelesen, aber das Interessante für mich war, nachdem ich es mehrfach dann gelesen habe, jedoch eigentlich, was Jesus nicht erzählt. Er geht weder auf das Gefühlsleben des Überfallenen ein, noch auf die Gedanken des Priesters oder die des Leviten. Und ebenso gibt es auch keine charakterliche Beschreibung des Samariters. Und ich bin immer so ein Freund davon, ich muss das immer fühlen. Ich muss überlege mir dann, wie war das denn dann früher? Wir kennen das nur, wenn ich so mit der Olivia in Kinderbibeln lese, dann sind die Geschichten ganz bunt und schön erzählt. Und wenn man die in der Bibel liest, ja, dann liest man das so runter. Und ich möchte das immer gerne mir vorstellen, mir selbst visualisieren. Und deswegen möchte ich die Geschichte heute mal ein bisschen aus der Perspektive der Protagonisten durchgehen. Und dafür wechsle ich mal in die Ich-Perspektive, nicht aller, das würde zu lang, aber mal von ein paar. Und beginnen wir mal mit dem Opfer. Ich gehe den Weg von Jerusalem nach Jericho, einen Weg, der circa, kommt drauf an, wo man liest, 27 Kilometer lang ist, steinig, dürre Landschaft und auch noch ganz nebenbei 1000 Meter Höhenunterschied hat, die ich da zurücklegen muss. Und zusätzlich zählt dieser Weg von Jerusalem nach Jericho zu den gefährlichsten Routen der damaligen Zeit oder des Umkreises von Jerusalem. Und ich gehe meinen Weg und auf einmal treten in der Ferne 2 bis 3 Leute hinter einem Felsvorsprung hervor. Sie laufen gerade auf mich zu und blicken mich mit starren Augen an. Mein Puls steigt aufgrund dieser unangenehmen Situation. Ich fange vielleicht auch an zu zittern. Ich weiß nicht genau, was passiert, und die Personen kommen näher. Ihr Kurs ist unverändert, frontal auf mich zu. Mein Puls wird noch schneller. Die Personen bilden so einen leichten Kreis um mich und umzingeln mich. Jetzt schießt das Adrenalin in meinen Körper. Ich bereite mich auf das Schlimmste vor. Ich weiß nicht genau was, aber es kann nicht gut enden. Ich bin vor Angst fast wie gelähmt. Es passiert. Ich spüre Schmerzen, stechend und dumpf. Ich kann nicht sagen, wie viel Zeit vergeht. Es wird dunkel vor meinen Augen. Nach einiger Zeit komme ich wieder zu mir. Ich öffne langsam meine Augen, nehme meine Umgebung wahr. Ich liege auf dem Boden, bin allein, mein Hab und Gut ist weg. Ich habe einen Eisengeschmack im Mund und ich sehe an mir hinunter. Blut, offene Wunden. Durch das Adrenalin spüre ich noch nicht den gesamten Ausmaß dieses Überfalls. Ich bin aber zu schwach, um mich zu bewegen. Hoffentlich findet mich jemand. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich befinde mich in einer Art Dämmerzustand, spüre meinen Puls in jeder Ader meines Körpers, kann meine Gedanken nicht richtig ordnen. Ich schließe die Augen, da es mich viel zu viel Kraft kostet, und versuche, meine Energie lebenserhaltend einzuteilen. Schauen wir uns den Priester an. Ich muss heute noch unbedingt nach Jerusalem, um meinen Tempeldienst anzutreten. Bin ich gut vorbereitet? Habe ich alles dabei, was ich brauche? Und immer dieser weite Weg, Jericho, Jerusalem. Und dann auch noch diese Steigungen. Boah, die kosten Kraft und Zeit. Ich gehe den Weg entlang und sehe in der Ferne, dass dort jemand liegt. Ich komme näher. Ich erkenne, dass da ein Mensch liegt. Der macht aber keine Pause, so wie ich das wahrnehme. Oh, der wurde überfallen. Zusammengeschlagen und ausgeraubt. Boah, was mache ich? Der Tempeldienst wartet, die Sonne ist schon fortgeschritten. Wenn ich hier verweile, könnte mir ja Ähnliches blühen. Und außerdem, lebt der noch? Keine Bewegungen und die Augen sind auch geschlossen. Nein, 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 nein. Ich kann mich hier an einem Toten oder fast Toten nicht verunreinigen. Dann könnte ich meinen Dienst nicht antreten. So will es das Gesetz. Was würden wohl die Leute denken? Ein Priester, der das Gesetz bricht, dann muss ich gar nicht mehr nach Jerusalem kommen. Es tut mir leid für ihn, aber da muss er alleine durch. Ich wechsle mit ein paar Schritten die Seite, damit ich mit genügend Abstand an ihm vorbeikomme. Beim Leviten, das habe ich auch ausgeführt, aber es ist eigentlich eine sehr ähnliche Thematik. Und jetzt kommt der Samariter. Ich weiß immer noch nicht, was ich und warum ich eigentlich hier diesen Weg gegangen bin. Auf und ab, elendig warm, hätte ich doch mal auf mich selbst gehört und nicht auf den Zöllner oder auf den Esel, der sich geweigert hatte, links abzubiegen. Dann hoffe ich mal, dass ich hier unbeschwert meinen Weg gehen kann und mir keiner auflauert. Das darf ich zu Hause auch nicht erzählen. Hey, ein Samariter auf der Strecke zwischen Jericho und Jerusalem. Es könnte Ärger mit meiner Frau geben. Naja, jetzt wo ich schon mal hier bin, kann ich mich ja auch ein bisschen umschauen. Nach Hause, da komme ich heute eh nicht mehr hin. Also keine Hektik. Ich gehe mit meinem Esel den Weg entlang und sehe in der Ferne eine Gestalt. Langsam komme ich näher und sehe, dass dort ein Mann am Wegesrand liegt. Je näher ich komme, desto deutlicher wird mir seine Situation. Er leidet, er ist verletzt. Meine Gedanken versieben. Der Mann braucht Hilfe. Ich drehe mich im Kreis und schaue, ob noch jemand anderer da ist, der mir helfen kann. Nichts, niemand. Also dann, ich gehe geradlinig auf den Leidenden zu, höre, ob er atmet, schaue, ob er sich bewegt, sehe mir seine Verletzungen an. Mir ist ziemlich unbehaglich. Ich stelle fest, dass er noch lebt und das freut mich für diesen Mann. Gleichzeitig ist mir aber auch ehrlich gesagt mulmig, dass noch eventuell andere Räuber kommen könnten. Aber das ist egal, das ist nebensächlich. Der Mann muss versorgt werden. Ich schnappe mir pflichtbewusst meine Utensilien, Wein und Öl aus meiner Reiseapotheke und mache eine Erstversorgung. Mehr kann ich selbst nicht machen hier an diesem Ort. Und was mache ich nun mit dem Mann? Er ist immer noch ziemlich angeschlagen. Vermutlich bekommt er gar nicht mit, was gerade passiert. Liegen lassen kann ich ihn auch nicht. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ich bringe ihn in die Stadt, dort kann man sich besser um ihn kümmern. Eine Folie bitte weiter. Verlassen wir nun die Ich-Perspektive. Wie oft bin ich selbst Priester oder Levit? Zu beschäftigt, um anzuhalten, innezuhalten, hinzuschauen. Zu gehetzt, um zu helfen. Dabei gibt Gott uns sehr deutliche Anweisungen, wie wir uns in der Not anderer verhalten können und sollen. Wir alle kennen diese Geschichte des Samariters nur zu gut. Und in folgenden Stellen lesen wir von ganz ähnlichen Aufgaben, die uns als Christen aufertragen werden. Denn die Bibel lässt uns da nicht so leicht davonkommen. Jesus selbst gibt uns das Werkzeug zur Hand. In Matthäus 25, die Verse 35, 36, lesen wir: Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Diese Punkte sind die sogenannten Werke der Barmherzigkeit, mit derer wir ganz aktiv Nächstenliebe praktizieren können. Entscheidend dabei ist die Haltung. Nicht die Frage, wer ist mein Nächster, ist korrekt, sondern wie kann ich der Nächste für jemand anderen werden? Wem kann ich also helfen? Welche Aufgabe wird mir Gott geben? Oder wie Jesus es in Vers 36 mit seinen eigenen Worten sagt: Was meinst du? Fragt Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Wir können es uns also nicht aussuchen, wer von uns Hilfe empfängt, sondern nehmen die an, deren Nächsten wir sind. Der Priester und der Levit zeigten beide Mitgefühl. Meine Interpretation, das habt ihr eben gehört. Beiden tat der Zustand des Opfers leid, doch es fehlte das ganz Entscheidende. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. So steht es in Lukas 10, Vers 27. Das Entscheidende, welches hier also fehlt, ist Jesus. Zu früheren Zeiten nahmen die Menschen an, dass Not, Angst und Krankheit selbstverschuldet sei. Dass Gesetz und Tempeldienst der wahre Weg zum Heil sind. Doch der wahre Weg zum Heil, das wissen wir alle, ist Jesus. Jesus ist Gottes Liebe. Und Gottes Liebe ist gleich Nächstenliebe. Und mit Hilfe dieser Liebe können wir uns für andere einsetzen, egal wessen Nächster wir sind. Und Jesus hat uns nicht umsonst die Werke der Barmherzigkeit gegeben. Nein, er bezieht sich selbst mit ein. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So sagt Jesus in Matthäus 25, Vers 40. Jesus selbst erscheint hier, als ob er Hilfe bräuchte. Aber natürlich braucht er unsere Hilfe nicht. Er will uns nur eines deutlich machen. Seht in jedem Notleidenden, in welcher Form auch immer, früher anders als heute, Christus selbst. Und was könnte es für einen Christen Schöneres geben, als Jesus zu helfen und der Aufforderung, dann geh und folge seinem Beispiel, selbst zu folgen. Amen. Kannst eine Folie weitermachen? Und dann würde ich das Pult bzw. das Mikrofon räumen für einen Bruder, der sich gerne beteiligen möchte.
Ja, ich habe gedacht, ich sag mal meinen Gedanken, weil es ganz gut zu dem passt oder das ergänzt, was der Georg gesagt hatte. Der Georg hatte sich ja im Wesentlichen bei seiner Ausführung so auf die Geschichte, auf dieses Beispiel von dem Samariter gestürzt. Und als ich den Text gelesen habe, Georg, ist mir was anderes ins Auge gestochen. Dieser Text ist ja eingebettet in eine Frage. Und das ist nicht eine Frage, die, ich sag mal so ein bisschen, man kann sich unterhalten, machen Masken Sinn oder nicht? Oder ist Trump oder Biden der Richtige oder irgendetwas? Hier geht es um eine ganz persönliche Frage und um eine Kernfrage. Da war eben in diesem Video, das der Jochen gezeigt hatte, ein Mädel, das sagt, ja, ich bin so wissenschaftlich drauf und ich denk halt mal, es müssen manchmal Leute oder manchmal brauchen die Leute so die Sensibelchen, habe ich es mal interpretiert, für mich auch einen gewissen Trost, was kommt nach dem Tod und so weiter und so weiter. Und ich habe so bei mir gedacht, ich bin glaube so ein Sensibelchen, ich brauche das, ich will wissen, was mit mir passiert. Und ich habe eben so gedacht, Mädel, vielleicht, wenn du noch ein paar Jahre lebst, dämmert's bei dir, wenn du dem Tod noch ein bisschen näher bist, wirst du irgendwann dir vielleicht doch die Frage stellen, was passiert eigentlich mit mir? Ist das hier auf der Erde alles? Und in diese Kernfrage, die steht eigentlich hier am Anfang, da fragt nämlich ein Gelehrter, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das ist eigentlich der Startpunkt für diese ganze Geschichte. Und dann sagt Jesus, ja, wie ist das denn? Und was sagt die Schrift? Und dann sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Also der wusste Bescheid, der Schriftgelehrte, der kannte um diesen Anspruch Gottes. Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Und ich habe so gedacht, ja, das ist eigentlich, was dieser Text sagt. Hier geht es darum, das zu tun, was wir wissen. Tu das und du wirst leben. Liebe Gott, den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Rede nicht davon, denk nicht drüber nach, tu es einfach. Und der Samariter ist ja ein Beispiel dafür, dass er es tut. Und das war ein Typ, Samariter waren ja so, damals, glaube ich, so Leute, die hatten so ein ganz abstruses Gottesverständnis oder Glaubensverständnis. Man würde heute vielleicht auch sagen, die hatten einfach auch eine Irrlehre, die hatten eine andere Städte als Jerusalem, als ihr Hauptheiligtum definiert und hatten gesagt, wir kennen nur die Tora an und nicht die Propheten im Gesetz. Manche Juden oder die meisten haben die eben ausgeschlossen, weil sie einfach dachten, die sind auf dem falschen Trip, die verbreiten Irrlehren. Das, was die glauben, stimmt einfach nicht. Und deshalb waren die auch gar nicht so angesehen und deshalb ist es vielleicht auch gerade ein Samariter, der hier das einfach tut. Also es geht Jesus hier um das Tun und als ich dann gedacht habe, ja, wie ist das denn jetzt? Denn mir fiel eine Stelle ein, Johannes 3, Vers 16, wo auch drin steht, dass man eigentlich nur glauben muss, um das ewige Leben zu erhalten. Und dann habe ich jetzt gedacht, ja, was ist denn richtig? Muss man jetzt glauben, wie Jesus das in Johannes 3, Vers 16 sagt, oder muss man Liebe tun? Und da habe ich so gedacht, wie bringe ich das zusammen? Es ist eigentlich, und für mich ist das der Schlüssel hier, es geht hier eigentlich um eine Beziehung. In dieser einen Richtung, in unserem Text, da geht es um die Beziehung von mir zu Gott. Liebe Gott, den Herrn, und deinen Nächsten wie dich selbst. In Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit niemand verloren wird und gerettet wird und ewiges Leben hat. Also in Johannes 3, Vers 16 geht es um die Liebe Gottes zu uns Menschen und in diesem Vers geht es darum, dass wir Gott lieben. Das heißt, es ist eine Beziehung hier beschrieben, die gegründet ist auf Liebe. Gott liebt uns und im Gegenzug lieben wir die Menschen. Und das ist Glauben, das ist ernst gemeinter Glaube. Und ich glaube, deshalb ist auch hier die Aufforderung, tu das, deshalb da, dass wir einfach auch diese Beziehung bildlich auch zeigen. Am Schluss steht das nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mir das notiert habe. Da geht es auch nochmal um die Aufforderung, da steht es in Vers 37, da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen, als der Schriftgelehrte sehr wohl erkannt hatte, wer da richtig gehandelt hatte von den drei, sagt er, geh hin und tu das Gleiche. In Summe habe ich so für mich mitgenommen, es geht hier um das ewige Leben. Und ewiges Leben ist gegründet auf einer Glaubensbeziehung zu unserem Gott, unserem Herrn. Und diese Glaubensbeziehung gibt es in zwei Richtungen oder besteht aus zwei Richtungen. Einmal der Liebe Gottes zu uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und zum anderen geht es auch darum, diese Liebe zu erwidern. Liebe Gott den Herrn und darin steckt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Aufforderung ergeht an uns, tu es einfach.
Wir haben heute noch Abendmahl, deswegen beende ich jetzt mal spontan diese Wortbetrachtung. Wir haben einen sehr großen Bogen heute gespannt, bis hin zur Ewigkeit. Und der November ist ja auch der Monat, an dem üblicherweise das Kirchenjahr endet. Und das Kirchenjahr endet mit dem Totensonntag. Wieder dieser Bezug zur Ewigkeit. Und ich möchte überleiten zum Abendmahl mit einem Lied, das genauso heißt, Ewigkeit. Und dieses Lied, finde ich, hat einen sehr berührenden Text und die Maltese hat es gesungen auf der Beerdigung von meinem Vater und ich würde dieses Lied gerne mit euch teilen. Und ich glaube, das bindet das auch sehr gut ab, was wir gehört haben vom barmherzigen Samariter, von der Frage, die dort am Anfang des Textes steht, wie der Thomas gesagt hat, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte, bis hin zu dem Thema Tod, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ihr habt dann natürlich auch Gelegenheit, während dem Lied, falls noch nicht passiert, das Abendmahl auch zu Hause vorzubereiten. Und nach diesem Lied würde ich bitten, dass der Jochen dann für das Abendmahl übernimmt.